22.30 Uhr.
Deutschlandradio Berlin. Ortszeit.
Roter Ochse, so heißt im Volksmund ein Gefängnis in Halle an der Saale. 1842 als königlich-preußisches Gefängnis eingeweiht. Im Dritten Reich und auch zu DDR-Zeiten saßen hier politisch Verfolgte ein. Sie wurden misshandelt oder auch hingerichtet. Heute wurde dort eine Gedenkstätte für die Opfer politischer Gewalt eröffnet. Aus Halle, Holger Zürch.
Edda Arberg ist Sachsen-Anhalts Landesbeauftragte für die Stasi-Unterlagen. Sie kümmert sich um die Anliegen der Menschen, die in der DDR politisch verfolgt wurden. In Magdeburg gibt es schon seit mehr als 5 Jahren eine Gedenkstätte für Opfer politischer Gewalt. Weshalb bekommt Halle erst heute eine solche Einrichtung?
Schwierigkeiten gab es insofern, dass die Anlaufphase sehr lange gedauert hat. Das lag zum Teil an inhaltlichen Verständnisschwierigkeiten und zum Teil auch an finanziellen auf Seiten des Innenministeriums.
Während der Nazizeit und der DDR-Diktatur saßen Menschen wegen ihrer politischen Gesinnung ein im Roten Ochsen. Rechtsstaatlicher Umgang war ein Fremdwort, sowohl vor 1945 als auch danach. Edda Arberg über Halles Gedenkstätte.
Es wird die Geschichte zweier totalitärer Systeme dort eine Rolle spielen. Es wird einen Ausstellungsteil zu der Zeit vor 1945 geben, einen zu der Zeit des sowjetischen Militärtribunals und dann speziell den Teil, den ich zu verantworten habe, die Untersuchungshaftanstalt des MFS ab 1952.
Nach Ansicht der Landesbeauftragten ist das politische Unrecht nach Ende des Zweiten Weltkriegs noch zu wenig bekannt in der Öffentlichkeit. Und so soll die Ausstellung den Zeitraum von 1933 bis 1989 beleuchten. Besteht da nicht die Gefahr, die beiden Diktaturen unzulässig gleichzusetzen? Edda Arberg befürchtet das nicht.
Ich möchte das auch eigentlich nicht in einen Topf werfen. Mir ist auch nicht dran gelegen, die Leiden dieser Zeiten gegeneinander aufzurechnen. Mir ist eher wichtig, dass sowohl vor 1945 als auch danach zu Unrecht Menschen dort gewesen sind und sehr viel Leid erfahren haben.
Eine ähnliche Meinung vertritt der zuständige Leiter des Dezernats Kultur und Denkmalpflege beim Regierungspräsidium Halle, Dr. Hans-Georg Seert.
Es geht also hier darum, dass man versucht, auf einen gemeinsamen Nenner zu kommen, der weitgehend allem gerecht wird. Damit hängt zum Beispiel auch diese Einrichtung eines Stillraumes zusammen. Das soll ein Raum sein, wo eben nicht für diesen oder jenen Verband eine Gedenkmöglichkeit besteht, sondern wo alle das Recht haben, diesem Gedenken nachzukommen.
Im Dritten Reich gehörten auch Ausländer zu den Gefangenen im Roten Ochsen. Diese Tatsache habe die Ausstellung zusätzlich zu berücksichtigen.
Wenn wir zum Beispiel an die Nazizeit denken, hat es ja hier auch Franzosen gegeben als Häftlinge und, und. Also aus allen Herren Ländern, auch Menschen, die hier umgekommen sind, da guckt man schon sehr genau, auch aus dem Ausland, was passiert hier.
So sei beispielsweise ein französischer Diplomat schon hier gewesen und habe sich mit dem Konzept der Ausstellung vertraut gemacht. André Gursky ist einer der 3 Mitarbeiter der neuen Gedenkstätte, bislang noch auf ABM-Basis. Gursky betont, dass die Besucher kein perfekt gestaltetes Museum erwartet. Die Ausstellung solle vielmehr Schritt für Schritt wachsen und ergänzt werden mit aktuellen Forschungsergebnissen.
Weil die Dokumentation, wenn wir das seriös machen wollen, eine sozusagen handfeste Dokumentation sein muss, keine spekulative. Weder eine spekulative für den Zeitraum vor als auch nach 45.
Umfangreiche Unterstützung gebe es dabei von der Gauk-Behörde Halle, sagt der Gedenkstättenleiter.
Also hier sind wir wirklich ganz stark dabei, vor allen Dingen auch den Sachaktenbestand des Roten Ochsen, wie er ja existiert, in der Gauk-Behörde aufzuarbeiten, beziehungsweise auszuwerten, zugänglich zu machen oder in der Dokumentation umzusetzen, die eben doch ein bestimmtes Geschichtsbild in Frage stellen.
Unterm Dach der Gedenkstätte sollen auch Seminarräume und eine Bibliothek entstehen, mit dem Ziel, ein Begegnungszentrum aufzubauen. Hier soll Jung von Alt etwas erfahren über die Wurzeln totalitärer Systeme, sagt Edda Arberg. Sie hofft,
dass es wirklich bald passiert, weil gerade die Leute, die nach 45 dort gesessen haben, schon sehr alt sind und dringend darauf warten, dass ihrer Leiden dort einfach gedacht wird.
Pünktlich zur Eröffnung erscheint eine Broschüre mit dem Titel »Vom Roten Ochsen geprägt«. Sie enthält die Gedächtnisprotokolle von 7 Häftlingen, die zwischen 1944 und 1956 ihr politisches Unrecht erlitten haben. Schon in den nächsten Wochen sollen weitere Veröffentlichungen folgen.
Deutschlandfunk. Die Morgenandacht. Und nun wieder Informationen am Morgen mit Berichten, Interviews und Reportagen. Musik.
Genau 6.41 Uhr. Wenn man den Landespolitikern von Mecklenburg-Vorpommern glauben kann, dann haben die Beschäftigten auf den ostdeutschen Werksanlagen des Bremer Vulkan bessere Chancen, ihre Arbeitsplätze zu erhalten, als die im Westen. Grundsätzlich sei über Landesbürgschaften das für die Fortführung der Arbeit notwendige Kapital vorhanden, so ein Argument in Schwerin. Wobei man allerdings nicht weiß, ob die ostdeutschen Werften jemals die von Brüssel bewilligten über 600 Millionen Mark zur Modernisierung ihrer Anlagen bekommen werden, von denen die Vulkanführung offensichtlich einen Löwenanteil schon verbraucht hat, um Finanzlöcher im Westen zu stopfen. Zu den Reaktionen in Mecklenburg-Vorpommern auf das gestern von Vulkan beantragte Vergleichsverfahren nun Informationen von Jacqueline Beußen.
Die mecklenburg-vorpommerschen Vulkanbetriebe erheben schwere Vorwürfe gegen die Konzernspitze in Bremen. Rund 850 Millionen Mark Fördergelder nämlich seien widrigerweise in Bremer Kassen geflossen und nicht wie geplant in die Modernisierung in Mecklenburg-Vorpommern. Auch wenn die derzeit laufende Prüfung diesen Verdacht bestätigen sollte, so weiß man natürlich im Moment nicht, wie viel diesen Geldes zurückgezahlt werden könnte und wie viel für immer verloren sein wird. Das nämlich hängt zunächst einmal von der Vergleichsquote ab, die natürlich momentan noch nicht feststeht. An den Standorten an der Küste, auf den Betrieben mit ihren insgesamt 7.000 Mitarbeitern, wird auch unter den widrigen Bedingungen von heute weitergearbeitet. Ministerpräsident Bernd Seite besuchte die Werftarbeiter. Auch er versicherte ihnen, die Landesregierung werde sich für den Erhalt der Unternehmen einsetzen. Im Wirtschaftsministerium beruft man sich auch auf versprochene Hilfe aus Bonn. Vom Rhein nämlich kam die Botschaft, dass man keine Investitionsruinen in Mecklenburg-Vorpommern dulden werde. Was das aber konkret bedeute, das vermag man sich heute noch nicht vorzustellen.
So viel von Jacqueline Beußen aus Schwerin, 6.45 Uhr und eine halbe Minute im Deutschlandfunk. Der Kampf um die Arbeitsplätze in der Werftindustrie, der begann in Mecklenburg-Vorpommern mit der Wende. Verlierer waren die Beschäftigten, deren Zahl allein in den ersten 1,5 Jahren bis zur Privatisierung erst einmal von rund 55.000 auf 14.000 reduziert wurde. Ministerpräsident in diesem Bundesland war damals Alfred Gomolka, CDU, mit dem wir jetzt in Brüssel verbunden sind. Guten Morgen, Herr Gomolka.
Guten Morgen.
Sie haben damals miterlebt, Herr Gomolka, wie das frühere DDR-Schiffsbaukombinat mit seinen zehntausenden Arbeitsplätzen auf einen Bruchteil abgeschmolzen wurde. Ihr Rücktritt 92 hatte ja auch damit zu tun, dass Sie Widerstand geleistet haben gegen die Eingliederung der übrig gebliebenen Kombinatsteile in die Bremer Vulkan. Können Sie uns noch einmal in Erinnerung rufen, warum Sie damals gegen diese Übernahme waren?
Ich habe diesen schmerzhaften Prozess nicht nur miterlebt, sondern ich darf sagen, auch mit gelitten habe ich, denn ein derartiger schwerer Eingriff, das kann niemanden kalt lassen, der Verantwortung zeigt. Aber auf der anderen Seite war mir klar, dass wir eine Strukturänderung brauchten. Und wenn ein solcher Prozess durchgesetzt werden muss, dann ist es ein ordnungspolitisches Prinzip, dass man nicht einen Monopolisten sich an den Tisch setzt, sondern möglichst sollten es zwei oder drei Partner sein. Und deswegen war ich zusammen mit dem damaligen Wirtschaftsminister Herrn Lehmend wirklich konsequent dagegen, dass wir eine große Verbundlösung bekommen, wie es damals hieß, dass wir nur einen Partner, der alle Werften übernehmen will, akzeptieren, sondern wir waren dafür, das aufzusplitten. Das ist auch teilweise gelungen. Heute möchte ich sagen, Gott sei Dank.
Ja, Einzelprivatisierung gegen Verbundlösung oder Paketlösung, wie man es ausdrücken will. Wenn Sie heute zurückschauen, haben Sie das Gefühl, recht gehabt zu haben, nehme ich an, ne?
Es ist ein trauriger Triumph, denn manchmal schmerzt es, wenn man Recht behält. Die Probleme für die Betroffenen sind nicht kleiner geworden. Und ich möchte nur all denen, die damals Gegner einer Aufsplittung gewesen sind, die für eine große Verbundlösung eingetreten sind, ob das die Betriebsräte sind, ob das die IG Metall, ob das auch Herr Ringsdorf und meine eigenen Parteifreunde gewesen sind, die möchte ich an die damalige Situation erinnern und ich möchte hoffen, dass sie nicht den gleichen Fehler machen.
Weshalb eigentlich damals Ihr Widerstand gegen die Paketlösung, dass es so kommen würde, das musste man ja nicht unbedingt wissen. Hatten Sie einen Verdacht, war Ihnen der Bremer Vulkan nicht ganz geheuer?
Und das waren sehr einfache Dinge im Grunde genommen. Ein wesentlicher Umstand, der für die finanzielle Situation des Landes Bremen verantwortlich war, das war damals auch nur sichtlich, war die enge Verbundenheit mit dem Bremer Vulkan. Das ist ein alter Erfahrungswert. Immer wenn ein Staat, auch ein Stadtstaat als Unternehmer agieren will, dann geht das gewöhnlich schief, es sei denn, er sei ein Monopolist. Und das ist bei den Werften natürlich überhaupt nicht der Fall.
Sie sind heute, Herr Gomolka, Europaabgeordneter in Brüssel, dort auch ansässig. Sie verfolgen dort weiter die europäische Werftenpolitik. Die Hoffnung vieler Vulkanbeschäftigter, die richtet sich ja auf Bonn, aber auch auf Brüssel. Sehen Sie da Rettungsanker?
Durchaus, denn in den Werften in Mecklenburg-Vorpommern, da ist in den letzten Jahren eine ganze Menge passiert in Richtung Wettbewerbsfähigkeit zu gewinnen. Und das sind die einzigen Punkte eigentlich. Da muss auch das Land, da ist der Bund, da ist auch Brüssel gefordert, diesen Umstrukturierungsprozess zu vollenden, Wettbewerbsfähigkeit gewinnen, das heißt sanieren und dann privatisieren oder möglichst gleichzeitig das Ganze machen.
Wenn also die beiden großen Parteien in ihrem Bundesland, wie auch die Gewerkschaften heute sagen, die ostdeutschen Teile des Vulkan seien nicht in akuter Not, die Arbeitsplätze dort weniger gefährdet, dem stimmen Sie dann zu?
Da wäre ich sehr vorsichtig, denn das klingt ein bisschen nach Zweckoptimismus, der ist sicherlich auch zum Teil berechtigt. Denn auf diesen Werften ist eine Menge passiert, aber sie sind eben noch nicht voll wettbewerbsfähig. Der Umstrukturierungsprozess ist im Gang und da wäre ich also wirklich ein wenig zurückhaltender.
Wo sehen Sie denn die Gefahren für die ostdeutschen Werften insbesondere?
Dass die Modernisierung und Sanierung, die begonnen hat, dass die nicht mehr zügig genug weitergeführt wird. Wir müssen möglichst schnell die Werften modernisieren, dass sie konkurrenzfähig werden können.
Dankeschön für dieses Gespräch. Das war Alfred Gomolka, CDU, der frühere Ministerpräsident von Mecklenburg-Vorpommern. 6.55 Uhr. Deutschlandradio Berlin. Ortszeit. Am Mikrofon begrüßt Sie Jörg Degenhardt. Guten Tag. Geschichtsfälschung haben die beiden ehemaligen Mitglieder des SED-Politbüros Krenz und Hager heute vor dem Berliner Landgericht der Staatsanwaltschaft vorgeworfen. Es habe in der DDR keinen Schießbefehl gegeben, behaupteten beide heute noch einmal. Eine etwas andere Sicht der Dinge vermittelte heute gleichfalls ein weiterer Angeklagter, Schabowski nämlich, ehemaliger SED-Fürst von Ost-Berlin. Vom heutigen Prozesstag berichtet Harald Kleinschmidt.
Schabowskis Erklärungen waren mit einiger Spannung erwartet worden. Immerhin hatten Äußerungen seiner Anwälte an früheren Verhandlungstagen und schriftliche Bekenntnisse kurz nach der Wende eine etwas andere Sicht der Dinge des früheren Chefs der SED-Bezirksleitung Berlin nahegelegt. Tatsächlich bekannte sich Schabowski zur moralischen Schuld an den Mauertoten, von denen ihm immerhin der Totschlag von 4 Flüchtlingen und der versuchte Totschlag in 2 Fällen zur Last gelegt wird. Dieses Schuldgefühl, so Schabowski, werde ihn wohl immer begleiten. Er könne allerdings nicht hinnehmen, zum Schreibtisch Totschläger erklärt zu werden. Darum fühle er sich auch nicht schuldig im Sinne der Anklage. An entscheidenden Beschlüssen des SED-Politbüros zum DDR-Grenzregime habe er niemals mitgewirkt, sagte Schabowski. Das Politbüro sei auch in sich keineswegs monolithisch gewesen. Wichtige Entscheidungen habe der SED-Generalsekretär selbst allenfalls noch zusammen mit Erich Mielke gefällt. Erst als er, Schabowski und Krenz erkannt hätten, dass das Dogma von der Nichtabsetzbarkeit des Generalsekretärs nicht mehr gelte, wäre auch der Weg frei gewesen zur Maueröffnung, die Schabowski bekanntlich am 9. November 1989 verkündete. Der letzte DDR-Propagandachef unter Egon Krenz warf der Staatsanwaltschaft vor, diese Tatsache in ihrer Anklage nicht ausreichend berücksichtigt zu haben. Wesentliche Punkte seiner halbstündigen Erklärung, der er im weiteren Verlauf des Verfahrens nichts mehr hinzuzufügen gedenkt, fasste Schabowski vor dem Gerichtssaal so zusammen.
Wesentlich ist sicherlich, dass ich nicht in den Chorus einstimme, dass das hier nur eine Vorstellung von Siegerjustiz ist. Weil das Ende der DDR ja nicht so makellos sich vollzogen hat und die Existenz der DDR, dass nicht der bundesdeutschen Justiz dadurch objektiv und ohne ihr Zutun also diese Rolle zugefallen ist, die sie heute spielt dabei. Aber ich habe natürlich ebenso doch die Erwartung daran geknüpft, dass das ein Prozess sein muss, der sich von Sachaspekten und Sachgesichtspunkten leiten lassen muss und dass der auf die individuelle Situation prüfen muss. Das ist ein wesentlicher Punkt. Ein anderer Punkt ist sicherlich, dass ich also die DDR anders sehe als ein Teil der Angeklagten, die also, glaube ich, in einigen Erklärungen doch ein sehr heiles Bild entworfen haben davon. Und es schien mir notwendig, in diesem Prozess nochmal auszusprechen. Und dann ist es sicherlich auch die Deutlichkeit, mit der ich mich vor den Opfern an der Mauer und vor den Angehörigen entschuldigt habe.
Österreich 1.
12 Uhr. Mittagsjournal.
Willkommen zu einer Stunde Information in Österreich 1. Durch dieses Mittagsjournal führt Sie Wolfgang Wittmann. Wie gut ist Österreich als Standort für Unternehmen, die Märkte Osteuropas erobern wollen? Die traditionelle Rolle Österreichs als Mittler zwischen Ost und West wird immer wieder beschworen. Das Wirtschaftsforschungsinstitut ist nun der Frage nachgegangen, was wirklich dran ist. 115 ausländische Unternehmen wurden befragt, gut die Hälfte davon gilt als Zentrale für Mittel- und Osteuropa. Die Antworten sind zum Teil ernüchternd. Herbert Hutter.
So gut wie vielfach geglaubt wird, ist Österreich als Standort für ostzentralen internationaler Konzerne nicht. Die geografische Nähe und die traditionelle Ostkompetenz Österreichs spielen hier sicher eine wichtige Rolle, aber dass an Wien kein Weg vorbeiführt, wenn ein Konzern in Osteuropa Fuß fassen will, kann man nicht gerade behaupten. 75 Unternehmen in Österreich gelten als ostzentralen ausländischer Konzerne. Ein Drittel war schon vor dem Umbruch in dieser Form tätig. Da wurde aufgewertet und Anfang der 90er Jahre ist der Großteil dazugekommen. Mit dieser Goldgräberzeit ist es aber vorbei, sagt Studienautorin Yvonne Wolfmeier-Schnitzer.
Wenn man die Jahre unmittelbar nach der Ostöffnung vergleicht mit den Jahren seit 1993, dann zeigt sich eher die Tendenz zu einer Abnahme von Neugründungen von Ost-Headquarters. Ich möchte also das jetzt hier nicht überstrapazieren, aber es zeigt doch, dass es nach dem anfänglichen Boom immer schwieriger wird, neue Headquarter-Funktionen ans Land zu ziehen.
Neugründungen von Ostzentralen werden also immer weniger. Chancen wurden dabei nicht genützt. So ist es nicht gelungen, Wien zu einem Zentrum von Dienstleistungen auszubauen, das neue Investoren anzieht und Österreich kann durchaus weiter verlieren. Noch sind bei uns Transport, Telekommunikation, Personal und Lebensqualität um so viel besser als bei den östlichen Nachbarn, dass die Manager und Konzernherren Österreich den Vorzug geben. Dieser Vorsprung geht aber mit der weiteren Entwicklung in den Nachbarländern verloren. Noch ist von Abwandern kaum die Rede, aber auch nicht, wie gesagt, von Zuzug. Was die ausländischen Manager am meisten stört, ist die Bürokratie, sagt WIFO-Chef Helmut Kramer.
Da kommt heraus, dass die schlechteste Beurteilung die hier vorzufindenden Entscheidungswege der Bürokratie bekommen hat. Das heißt, in einer Notenskala von 1 bis 4, 1 sehr gut, 4 eher ungenügend, hat die Frage nach den Entscheidungswegen der Bürokratie die Note 3,2 bekommen. Das ist die schlechteste Note, die sich bei den Standortfaktoren abgezeichnet hat.
Bloß die Italiener sind mit der österreichischen Bürokratie zufrieden. Und dann werden noch die Schwierigkeiten mit den Aufenthaltsgenehmigungen beklagt. Wer nicht gerade Topmanager ist, aber als Spezialist trotzdem gebraucht wird, hat wenig Chancen, in Österreich arbeiten zu dürfen. Mit dem Abwandern der Produktion zu den billigen Nachbarn hätte es Österreich dringend nötig, sich zu einem hochwertigen Dienstleistungszentrum weiterzuentwickeln.
Österreich ist als Standort für Ostzentralen der Wirtschaft nur mäßig beliebt, sagt das Wirtschaftsforschungsinstitut. 12 Uhr und 23 Minuten.
Österreich 1.
18 Uhr. Abendjournal.
Guten Abend und herzlich willkommen aus dem Studio des Abendjournals, sagt Ihnen heute Agathe Zuppan. Über Folgendes informieren wir Sie jetzt gleich ausführlich. Sondersitzung im Parlament. Es geht um Politikerprivilegien und das Sparpaket. Kürzungen beim Pflegegeld. Welche Stufe verliert wie viel? Eine neue Deponieverordnung für Österreich. Verhindert sie Gift im Boden und Grundwasser? Nach wie vor unklar die Zukunft des Baukonzerns Makulan und ob er überhaupt eine hat. Jacques Delors, früherer EU-Präsident, ist in Wien zu Gesprächen über den künftigen Weg der Europäischen Union. Aus dem Parlament, Thomas Langpaul.
Es ist ein Belastungspaket, was FPÖ und ÖVP vereinbart haben, so Jörg Haider in der Begründung seiner dringlichen Anfrage an Finanzminister Klima. Und wenn schon Familien, Studenten und Arbeiter zur Kasse gebeten würden, so Haider, dürften sich auch die Verantwortlichen nicht ausnehmen.
Das Unternehmen Österreich, Herr Bundesminister, ist durch diese Bundesregierung in eine Krise manövriert worden und es ist selbstverständlich in jedem Unternehmen, dass dann, wenn eine Krise herbeigeführt worden ist, in erster Linie auch einmal das Management in der Geschäftsführung die Verantwortung dafür zu übernehmen hat. Daher wäre es legitim und billig, wenn Sie einmal einen Vorschlag machten, dass Sie sagen, jeder Minister hat eine Gehaltskürzung vorzunehmen und zu erdulden, denn immerhin hat man dieses Unternehmen Österreich in die Schulden gewirtschaftet und es sollen jene, die das verursacht haben, auch persönlich eine Haftung dafür tragen und übernehmen.
Haider wiederholt seine Forderungen etwa nach Abschaffung aller Politikerpensionen und nach Kürzung der aktiven Politikerbezüge. Finanzminister Klima erklärt sich in seiner Anfragebeantwortung dann für vieles, was die Freiheitlichen wissen wollen, unzuständig. Und er verteidigt das von ihm mitverhandelte Sparpaket.
Es wird diesmal niemand aufstehen können und sagen können, ich bin von diesem Paket nicht betroffen. Insbesondere Höchstverdiener und Vielverdiener. Wir haben versucht, und es ist uns auch gelungen, alle Einkommensarten in die Konsolidierungsbemühungen mit einzubeziehen. Das heißt, wir haben danach getrachtet, bei dem Drittel einnahmenseitiger Maßnahmen tatsächlich hier eine vernünftige, sozial gerechte, ausgewogene Verteilung durchzuführen.
Im Übrigen, so Klima, wären die Angriffe der Freiheitlichen gegen Privilegien glaubwürdiger, wenn sie in ihren eigenen Reihen für Ordnung sorgen würden.
Die Parlamentssondersitzung geht voraussichtlich bis in den späten Abend weiter. Wir informieren in den stündlichen Nachrichten und ausführlich dann im Nachtjournal 22 Uhr.